Die Komposition ist jetzt unter Corona-Bedingungen realisiert worden. Das heißt, nicht alle 44 Musikerinnen und Musiker stehen tatsächlich in einem Raum. Wie kann man sich das vorstellen, dieses Puzzle aus 44 Tönen? Wie wird das dann zusammengesetzt?
Meine Vorgabe an die Musikerinnen, Sängerinnen war, mir ein Soundfile zu senden, ein Soundfile aufzunehmen, wo sie mit ihrer Stimme, mit ihrem Instrument die Töne A variieren. Es gab keine Vorgaben, es gab nur den Wunsch, mehr oder weniger, die Aufnahme soll nicht länger als 2 bis 4 Minuten sein. Es ist ja nicht so, dass auf dieser Komposition alle 44 Musiker immer zugleich akustisch vorhanden sind, sondern das ist jetzt der Reiz, an dem ich jetzt seit mehr oder weniger 4 Wochen zu Hause in meinem Studio in der Steiermark gearbeitet habe. Und jetzt sind wir hier im Studio Rosl, wo ich mit Jupp Brenn, dem Captain, dem Mixmaster, mehr oder weniger die Feinheiten abmische, und das Resultat werden wir dann hören.
Wir werden auch hören, ob die Töne hintereinander kommen oder ob sie sich überlappen, wie das wieder der Verlauf ist. Diese Entstehungsgeschichte, das ist ähnlich wie beim letzten Projekt aus der Werkstatt von Wolfgang Temmel, die Island Sessions. Auch da war es so, dass die Songs in Schichten entstanden sind, aber dann trotzdem eigentlich überraschend organisch war trotzdem die Wirkung. Also es hat gewirkt, als hätte da wirklich Interaktion stattgefunden. Hat es ja auch, aber sehr bemerkenswert finde ich, wie auch über die Distanz trotzdem etwas entsteht, wo man das Gefühl hat, das ist ein gemeinsames Produkt.
In dem konkreten Fall, also bei Together, war es für mich wirklich, was passiert, wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen gemeinsam einen Ton spielen, und das war mehr oder weniger meine Anleitung. Das war wohltuend, dass Leute bereit waren, nur mit dem Ton A zu spielen. Viele hatten wirklich Probleme damit, nur das A. Ja. Sie sagen, nein, es ist nur das A. Begnügen wir uns damit. Also beim Ken Emerson, der die letzte Spur jetzt letzte Woche geschickt hat, der hat mir am Anfang wunderbare Akkorde in A-Dur geschickt. Ich sage, Ken, ich möchte nur A. Was heißt nur A? Weißt du was? Stell dir vor, alle Seiten sind gerissen, nur die Seite A ist übrig geblieben und du müsst mit der was anfangen. Also dieses Beschränken auf ein Minimum, das zunächst eigentlich wie Inaktion sich anhört, birgt einen unheimlichen Reichtum. Und da kommt jetzt für mich was Wichtiges dazu, nämlich die Klangfarben. Also dieses 44-Minuten-Stück ist für mich so wie eine Filmmusik, wo wirklich im Kopf der Film dazu entsteht. Es ist ein Dahingleiten auf einem Ozean. Wenn Dibor Jemschö auf der Bassflöte beginnt, ist man in einem Film drinnen, ob man will oder nicht.
Es gibt auch eine grafische Entsprechung zu dieser Komposition aus Farben, wo jedem Ton bzw. jedem Musiker, jeder Musikerin eine Farbe zugeordnet ist. Man versucht, ein System zu entdecken. Mir ist es nicht gelungen. Wie ist das entstanden?
Ich habe, um eine Partitur letztendlich im Nachhinein anzufertigen, also um das Ergebnis zu visualisieren, alle Musiker gebeten, aus einer Farbskala von weiß bis schwarz, allen Zwischentönen, eine Lieblingsfarbe auszuwählen, die ihre Farbe für dieses Stück ist, und daraus ist jetzt zunächst im Moment ein 44-Streifen Minimal Art Painting oder Minimal Art Grafik entstanden. Und am Ende, also wenn wirklich der Mix steht, möchte ich die Einsätze der Instrumente farblich als Partitur im Nachhinein dann festlegen. Also dieses Synästhetische ist mir immer ein Anliegen gewesen, und das konnte ich hier auf sehr stringente Weise eigentlich machen, wobei viele Musiker einfach überrascht waren. Einfach wähle einen Farbton aus. Dimitri Psonis, der griechische wunderbare Santur, Ut- und Lyra-Spieler, für den war völlig klar, er ist nämlich farbenblind. Und er hat gesagt, für ihn ist es schwarz. Ja? Dibor Shemshö, dass diese Majestät auf der Bassflöte kann nur weiß sein. Also zum Zwischendenken. Und der Rest war für mich immer interessant, für welche Farben tendieren die Musiker. Sehr viele haben Blau, sehr viele überraschenderweise Grüntöne oder selbst Jupp Brenn hat einen Gelbton. Also das war für mich spannend. Aber ist nicht überzubetonen, aber ist ein Teil, das Visualisieren quasi dieser Soundgeschichte.
Ich würde gerne eine andere Dimension noch ins Spiel bringen, neben der visuellen oder auch neben der Farbe, nämlich die Art, wie die Klangkompositionen, Skulpturen, wie immer man es nennen möchte, entstehen. Das erinnert auch an einen Begriff aus der bildenden Kunst, an den man ohne wieder erinnert worden ist, jetzt anlässlich des 100. Geburtstags von Joseph Beuys, der Begriff soziale Skulptur. Ich weiß nicht, ob das sehr weit weg ist von ihrer Art, Begrifflichkeit über die Dinge nachzudenken oder ob das irgendwo auch im Hintergrund steht.
Überhaupt nicht. Also die Präferenz auf Joseph Beuys ehrt mich und ich komme aus der Generation, also deswegen ist es mir schon ein sehr wichtiger Punkt gewesen. Also diese soziale oder menschliche Skulptur, die hat mich immer interessiert. Also zum Beispiel eine meiner frühen visuellen Arbeiten ist eben in New York entstanden, 1980. Ich weiß es heute nicht, wieso, aber ich beginne meistens Arbeiten, wo ich keine Ahnung habe, wie werden sie enden. Ich kann mich nur erinnern, ich bin nach New York gekommen, bin in ein Geschäft gegangen, das Stempel erzeugt und ich habe eine Tuschzeichnung gehabt von kleinen Engelsflügeln und habe gebeten, sie mögen mir diese zwei Flügel als Stempel machen. Und daraus ist dann entstanden diese Fotoarbeit A Collection of Angels, wo ich Leute gebeten habe, ob ich auf ihren Rücken zwei Engelsflügel stempeln darf und diesen Rücken fotografieren kann. Ist banal. Ist deswegen für mich interessant gewesen, weil in der Zeit heute sind die Leute mit Tattoos gebäckt von oben bis unten. Damals, also quasi wenn der Stempel auf der Haut war, hat es wie ein Tattoo ausgesehen. Mich hat aber eigentlich interessiert, dass der Rücken der einzige Körperteil ist, den man sein ganzes Leben lang nie direkt zu sehen bekommt. Das heißt, man kann ein Foto davon machen, man kann sie vor den Spiegel stellen. Und das hat so weit dann geändert, dass dort, wo ich gewohnt habe, also Downtown im East Broadway, dass mich dann Leute schon angesprochen haben, I would like to be an angel in your collection. Also das sind letztendlich dann 71 Menschen geworden, das war nicht beabsichtigt. Dieser Ansatz, Menschen zu etwas Gemeinsamen zu bewegen, um als Einzelner, als Teil eines Gesamten zu sein, hat mich immer wieder interessiert. Oder in der Arbeit in Island gemacht habe, 2017, wo ich hingekommen bin und meine Idee war, okay, ich möchte Menschen fragen, ob sie einen Ton singen für mich. Weil in Island, muss ich dabei sagen, war wohltuend, weil die Isländer sehr offene Menschen sind. Und kein Problem dabei gesehen, aber es sind sogar zwei Hoteldirektorinnen dabei oder zwei Köchinnen im Hotel. Eine hat mich völlig verkatert angeschaut. Also das habe ich sehr, sehr sympathisch gefunden, was ich gemacht habe. Ich habe einfach diese aufgenommenen Töne hintereinander gespielt und es ist eben diese Island-Melodie daraus entstanden. Man mag sie jetzt als irrelevant oder banal, aber diesen Moment, Menschen zu treffen, sie zu etwas einzuladen, Teil von etwas zu sein, und dann verliert man sich wieder, aber man weiß, man ist da einzigartig in einer Konstellation dabei gewesen und war Teil eines größeren Ganzen. Das ist sicherlich das, was mich Joseph Beuys und John Cage hat dieses Zitat gesagt, nicht, die Kunst des 20. Jahrhunderts hat uns die Augen und Ohren geöffnet. Die Kunst des 21. Jahrhunderts hat eine wesentliche Aufgabe, nämlich eine soziale Aufgabe. Das heute finde ich uninteressant, wobei ich also mir verbieten würde oder ausbieten würde, dass ab jetzt nur Kunst sozial zu sein hat. Also ich glaube, die Kunst macht das, was sie will, auch bezogen auf diese ganze Kuratorenmanie. Die Kunst, sage ich, macht immer noch der Künstler. Ob das jetzt modisch wo reinpasst oder nicht, halte ich für irrelevant und das ist mein Credo mein ganzes Leben lang gewesen.